Sie hören jetzt SWR 1 Leute der Woche als Podcast mit Nicole Köster.
Nicht alle waren Mörder, das Wunder von Berlin, Mogadischu oder Ich bin dann mal weg. Hinter all diesen Filmen steht Nico Hofmann. Der Heidelberger gilt als erfolgreichster deutscher Filmproduzent. Er ist Geschäftsführer der UFA, einer der ältesten Filmfirmen Europas, und hat am Montag in SWR 1 Leute bei Wolfgang Heim Bilanz über seine Produktionen gezogen.
Es sind wirklich über 450 Produktionen, für die ich hauptverantwortlich war. Das ist eine ganze Menge.
Also über die erfolgreichste oder eine der erfolgreichsten haben wir vorhin gesprochen. Unsere Mütter, unsere Väter. Gibt's einen Film, von dem Sie klar sagen würden, es ist der schlechteste und ich würde ihn so nie mehr machen?
Es gibt etliche, die ich ganz schlimm finde.
Ehrlich?
Ohne es Titel zu nennen. Es gibt.
Aber Sie können sich einen aussuchen. Den Sie so nicht
mehr drehen würden. Da würde ich jetzt allen Beteiligten sehr auf den Schlips drehen. Ich habe in der Süßstoffphase der ARD, der Ghetto-Filme, habe ich einige Werke zwischen Südafrika und der Karibik verbrochen, die auf schönen Dampfern und schönen Küsten spielen, die nach wie vor wunderbare Quoten erzielen, die ich aber ganz schrecklich finde.
Wobei die De Ghetto in ihren Produktionen schon ein bisschen fortschrittlicher, glaube ich, geworden
ist. Die De Ghetto bemüht sich unter Christine Strobel seit Jahren um Fortschritt, kriegt es auch hin. Aber wir haben auch schon andere Zeiten erlebt, wo die De Ghetto wirklich der Süßstoffdampfer der ARD war.
War der Dutschke-Film, für den Sie verantwortlich gezeichnet haben, der größte Flop?
Der Dutschke-Film war mit Abstand der größte Flop, lief aber auch gegen ein Bayern-München-Spiel, muss man sagen. Aber man merkt daran, wie Zuschauer Zeitgeschichte picken oder nicht picken. Ne? Und ich war jetzt ganz schmerzhaft berührt, weil der tolle Film über Fritz Bauer, über den großartigen Anwalt, der quasi versucht hat, Josef Mengele vor ein deutsches Gericht zu stellen.
Und Eichmann
natürlich auch. Also er war ja maßgeblich an den Eichmann-Prozessen beteiligt. Der lief dann auch am Mittwoch bei einer Quote bei knapp 1,6 Millionen. Und das ist natürlich ein Albtraum. Es ist ein wunderbarer Film, aber Sie sehen daran, wie Zeitgeschichte auch die Leute plötzlich in diesem Land immer wieder spaltet, leider, bei Dutschke auch, hat überhaupt nichts mit der Qualität des Films zu tun.
Mit einem großartigen Hauptdarsteller, mit Burkhard Klausner. Aber gibt's irgendeine Erklärung? Also dasselbe Thema oder Oberthema, Krieg, Vertreibung, unsere Mütter, unsere Väter, Dresden, Riesenquote und dann der Film über Fritz Bauer?
Es hat immer damit zu tun, ob es einen deutlichen Mehrwert hat. Also wenn die Zuschauer das Gefühl haben, sie sind nah bei der Dokumentation, sie sind nah an dem, was sie aus Dokumentarischem kennen, dann bleiben sie weg. Das war auch bei Dutschke der Fall. Das war ein Film, der sehr, sehr klar sich an der Biografie abgearbeitet hat. Ne? Sie brauchen immer einen extremen Mehrwert. Und in meiner eigenen Laufbahn, das Traurige ist, dass ich sagen muss, alle Filme, die ich quasi mit riesigem melodramatischen Aufwand betrieben habe, gehört auch die Flucht dazu mit Maria Furtwängler, was die Topquote aller Zeiten hatte, war natürlich auch der Melodramatik geschuldet, genauso, dass es ein Tabuthema war. Aber leider muss man sagen, dass auch die Melodramatik dann in die Breite wirkt und ein enormes Publikum anzieht, sich mit so einem Thema zu beschäftigen. Leider, weil ich jetzt natürlich gerne andersrum auch.
Ist die Quote heutzutage zu wichtig?
Sie ist nicht wichtiger als früher, aber sie ist ein Gradmesser, ob ein Programm wirklich verfängt, ob ein Programm eine Nachhaltigkeit hat. Und oftmals hat eine hohe Quote, ich nenne es mal unsere Mütter, unsere Väter, ja einen Rattenschwanz an öffentlicher Debatte mit sich geführt. Also unsere Mütter, unsere Väter bis hin zum Spiegeltitel, Bild-Zeitungsschlagzeilen tagelang auf Seite 1 war ein Thema für die Deutschen über fast 3 Wochen.
SWR 1, Leute der Woche.
Der Tourismus ist von schnellen Veränderungen geprägt. Als Chef der weltgrößten Reisemesse, der Internationalen Tourismusbörse Berlin, erlebt David Ruetz das jeden Tag. Wohin entwickelt sich die Reisebranche gerade? Was sind die Trends? Das wollen die Urlauber wissen. Und David Ruetz hat am Dienstag in SWR 1 Leute die neuesten Entwicklungen angesprochen.
Es gibt zurzeit eine Veränderung der Reiseströme wieder so ein bisschen von Ost nach West. Also das heißt, die ehemaligen Zielgebiete in der Türkei oder vielleicht auch im Mittelmeerraum, südlichen Mittelmeerraum, Ägypten, haben sich verlagert. Bulgarien, Griechenland und die Balearen sind die großen Gewinner und Spanier, wenn es um Sommer und Sonne geht und um kurze Ziele.
Aber das war doch eigentlich immer so, oder?
Ja, nicht unbedingt. Also Griechenland hat eine Weile gelitten unter dem Brexit-Ruf.
Aber Spanien war schon immer so das liebste Urlaubsziel der Deutschen.
Ja, mit Sicherheit. Aber ich glaube, dass man auch unterscheiden muss zwischen den Stammgästen und zwischen den Leuten, die sagen, naja, wir wollen auch nochmal was Neues entdecken. Oder wir wollen eben gerade wie in Ägypten Kultur also Luxor beispielsweise, mit Badeurlaub in Hurghada oder Sharm el-Sheikh verbinden. Und das ist natürlich jetzt in Griechenland vielleicht etwas eher möglich. Dafür gehen auf den Balearen, wie wir alle wissen, die Preise teilweise durch die Decke oder die Kapazitäten fehlen halt entsprechend bei den Flügen.
Ja, Wechselkurse und Währungen sind sicherlich auch ein Entscheidungsfaktor. Welche Länder sich zum Trend entwickeln? Welche Trends gibt es da?
Ja, ich glaube, dass es ganz spannend ist zu sehen, welche unentdeckten Destinationen nochmal ins Rampenlicht kommen. Wir haben bei der ITB uns gerade, was die Partnerländer betrifft, auf die Fahnen geschrieben, dass wir manchmal eben Destinationen hervorheben wollen, die nicht so bekannt sind. Beispiel Mongolei oder Beispiel Botswana. Die beiden möchte ich hervorheben. Botswana ist ein absoluter Geheimtipp im südlichen Afrika. Die haben eine Politik, wo die Resorts und die Reservate von den Einheimischen selber betrieben werden und wo auch das Geld, was erwirtschaftet wird, an die Einheimischen zum großen Teil zurückfließt.
Was verschafft mir die Sicherheit? Denn in so vielen Ländern gibt es Korruption, dass ich mir dessen doch nicht sicher sein kann.
Ja, ich glaube, wenn man 186 Länder auf einer Messe hat und dann den Korruptionsindex drüber legt, dann muss man vielleicht doch in Baden-Württemberg bleiben und Urlaub machen.
Was ja auch
machen.
Ein Trend ist.
Absolut. Und es ist hier im Ländle schön und ich sage mal, in ganz Deutschland macht es Sinn, Urlaub zu machen. Aber ich glaube eben, dass die Destinationen, die sonst nicht so bekannt sind, vielleicht darf ich Mongolei nochmal erwähnen, mit einem Direktflug im Sommer ab Berlin nach Ulaanbaatar einfach bereist werden können, auch ohne schlechtes Gewissen, weil man dort Menschen trifft und authentische Kulturen, die einen in der Begegnung wirklich bereichern. Also ich war selber in der Mongolei und war dort 3 Tage unterwegs und das ist berührend, wie ein Steppenbewohner ein Lied für einen Felsen singt.
SWR 1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.
Egon Rams war einer der ranghöchsten deutschen Offiziere, 4-Sterne-General und Befehlshaber der NATO-Kommandozentrale in den Niederlanden. Der Zustand der Ausstattung für die Soldaten wird seit Jahren als katastrophal bezeichnet. Im SWR1-Leute-Gespräch mit Wolfgang Heim sagte Egon Rams dazu:
Sie haben Recht für Kampfpanzer, Sie haben Recht für Fregatten, Sie haben Recht für U-Boote.
Wie kann das passieren?
Die Erklärung ist eigentlich eine relativ einfache. Wenn man für die Bevorratung von Ersatzteilen eine Weisung rausgibt, dass dieses nicht mehr zu erfolgen hat, dann steht man irgendwann vor leeren Regalen. Das heißt, wenn ein Teil in einem Flugzeug, in einem U-Boot oder sonst irgendwo kaputt ist, kann man es nicht mehr ersetzen und nicht mehr reparieren. Und dann ist irgendwann liegt das ganze Schiff still. Das ist ein völlig normaler Prozess. Und wenn man im Jahre 2011 eine solche Weisung rausgibt, dann steht die Bundeswehr irgendwann einsatzmäßig oder einsatzbereitschaftsmäßig vor der Wand.
Also wenn ich mal ganz naiv fragen darf, die Bundeswehr hat ja, glaube ich, 2 primäre Aufgaben. Erste Aufgabe, das eigene Land zu schützen. Zweite Aufgabe, im Rahmen bestimmter internationaler Einsätze im Ausland tätig zu werden. Beides kollidiert doch mit dem, was Sie gerade skizziert haben.
Also das Erstere, die Landesverteidigung, oder ich würde lieber sagen die Bündnisverteidigung, weil wir ja Deutschland nicht mehr an seinen Grenzen selber verteidigen, sondern an den Grenzen unserer Bündnispartner, ist sehr stark abhängig von einer hohen Einsatzbereitschaft, weil man auch relativ kurze Vorbereitungszeiten haben wird, wenn sowas passiert, und weil dann die ganze Bundeswehr als Ganzes gefordert sein wird. Bei weltweiten Einsätzen ist das anders. Da kann man ein Kontingent zusammenstellen. Dieses Kontingent hat dann eine halbjährige Vorbereitungszeit. Das heißt, in dem halben Jahr können Sie dann das Material auch aus anderen Truppenteilen zusammenholen und schicken dann den einen Truppenteil oder die 1000 Leute, die Sie irgendwo hinschicken wollen, mit der verfügbaren, dann guten Ausrüstung in den Einsatz.
Ja.
Das heißt aber, dass andere dann kein Material mehr haben zum Ausbilden.
Also wenn es diese Defizite gibt in der Ausstattung, wer ist dafür verantwortlich? Sind das die Spitzenmilitärs oder ist das die Politik?
Ich muss leider antworten, beide. Der Hintergrund ist der, dass die Spitzenpolitik oder die Politik darüber entscheidet, wie der Einzelplan 14, sprich der Verteidigungshaushalt, ausgestattet wird. Und wenn ich diese Gelder mehr oder weniger kontinuierlich seit 1991, 92 senke, dann habe ich irgendwann nicht mehr genügend Geld, um Material zu beschaffen, um vernünftige Ausbildung zu betreiben und dergleichen mehr. Das ist die politische Entscheidung. Das heißt, wenn Sie die Frage stellen, so wie Sie gestellt haben, ist die Politik dafür verantwortlich, wie der Zustand der Streitkräfte heute ist. Aber die Militärs hätten dem widersprechen müssen. Ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Wir haben vor einigen Jahren im Heer eingeführt das sogenannte dynamische Verfügbarkeitsmanagement, welches Gott sei Dank von der Frau von der Leyen mittlerweile wieder abgeschafft worden ist. Das heißt, man hat die Materialausstattung von Truppenteilen hat man gesenkt auf 70%, von denen wiederum nur 70% einsatzbereit sein mussten. Das heißt, damit befinden sich unter 50%. Und damit können sie eine entsprechende Ausbildung nicht mehr betreiben. Und wenn dann was passiert, wo sie das Material und den Truppenteil kurzfristig brauchen, können sie nicht mehr reagieren.
13 Jahre lang kämpften Soldaten der internationalen Schutztruppe ISAF in Afghanistan. Der deutsche Offizier Egon Rams war Befehlshaber der NATO-Kommandozentrale in den Niederlanden und war damit Chef der internationalen Schutztruppe. In SWR1 Leute bei Wolfgang Heim berichtete er über den einseitigen Blick auf Afghanistan.
Ich habe immer meinen Blick auf ganz Afghanistan gerichtet. Zwangsläufig, weil ich für ganz Afghanistan verantwortlich war. Und Deutschland hat immer nur auf den Norden geguckt. Das heißt, von meinem Verantwortungsbereich hat man sich aus deutscher Perspektive vielleicht für ein Viertel interessiert. Wobei die Gesamtentwicklung in Afghanistan ja ausschlaggebend war, denn auch der Norden Afghanistans war ja keine friedliche Insel.
Ja, wie empfanden Sie als Militärs es eigentlich, dass die Bundesregierung über viele Jahre den Begriff Krieg vermieden hat, um, keine Ahnung, mit einem bewaffneten Konflikt irgendwie über die Runden zu kommen?
Also vielleicht nehme ich mal ein Zitat, ohne den Mann zu nennen, der es gebraucht hat. Herr Rams, Sie müssen einfach zur Kenntnis nehmen, dass das, was wir in Deutschland keinen Krieg nennen, auch nicht aussehen darf wie ein Krieg. Dieses Zitat wurde gefällt oder gesprochen, als ich für das deutsche Kontingent in Afghanistan im Norden Panzerhaubitzen 2000 beantragt habe. Und dieses war bereits im Jahr 2008. Das heißt, für mich gibt sich aus der Erkenntnis von ganz Afghanistan und der sich verschlechternden Situation im Jahre 2007, wo ich auch selber im September 2007 von kriegsähnlichen Zuständen gesprochen habe, bis zu der offiziellen Erklärung im Jahre 2010 Februar, es handelt sich um einen nicht internationalen bewaffneten Konflikt mit kriegsähnlichen Zuständen, immerhin eine 2,5-Jahreslücke.
Ihr amerikanischer Pendant in und für Afghanistan war McChrystal, der, glaube ich, deutlich häufiger bei seinem Präsidenten Barack Obama im Zimmer saß.
Also der Präsident der Amerikaner ist ja der sogenannte Commander in Chief aller Soldaten der Amerikaner. Und der Präsident, sicherlich in unterschiedlicher Ausprägung, nimmt diese Verantwortung auch wahr, indem er die jeweils verantwortlichen Kommandeure für die verschiedenen Bereiche der US-Kommandobereiche in der Welt zu sich ruft, sich von ihnen vorträgen lässt und sich von ihnen erläutern lässt, wie die Situation ist. Und bei solchen Gelegenheiten beispielsweise hat auch David McKiernan, der Vorgänger von Stan McChrystal, oder Stan McChrystal selber dann mit Blick auf die Truppenverstärkung die entsprechenden Forderungen gestellt.
Wenn wir in die Zukunft Afghanistans gucken, es sind etwas mehr als 1000 Bundeswehrsoldaten aktuell noch in Afghanistan. Was tun die? Was können die überhaupt tun?
Also die unterstützen die afghanischen Streitkräfte, das heißt dort den Korpsstab, wenn ich das richtig im Kopf habe, vom 209. afghanischen Korps und beraten dort die Offiziere, Stabsoffiziere in der Planung der Operationen gegen die Taliban und unterstützen sie bei der Ausbildung. Und wir haben auch noch zwei Ausbildungsvorhaben dort oben, die wir selber unterstützen. Das ist einmal eine Kampfunterstützungsschule in Mazar-i-Sharif und einmal eine Logistikausbildung in Kabul selber.
SWR 1, Leute der Woche.
Er ist sowas wie der Revoluzzer unter den Wanderschäfern. Sven de Vries war früher Programmierer in der IT-Branche. Seit 10 Jahren ist er Wanderschäfer. Ein aussterbender Beruf, auf den Sven de Vries mit vielen Aktionen im Internet aufmerksam macht. So hat er eine Online-Petition für die Weidetierprämie gestartet, die er dann zusammen mit seinem Lieblingsschaf beim Landtag eingereicht hat. In SWR 1 Leute hat Sven de Vries erzählt, wie ihn der Beruf des Wanderschäfers verändert hat.
Ich denke, ich bin zum Teil ruhiger geworden, zumindest in den Ruhephasen. Aber auch ansonsten, also ich bin eigentlich vielleicht nachdenklicher geworden. Und ich bin schon immer Mensch gewesen, der an der Gesellschaft Dinge gefunden hat, die ihn stören und die er gerne ändern möchte. Und das hat sich jetzt im Prinzip auf die Schäferei fokussiert.
Ja, da wollen Sie auch einiges ändern und bewegen, sind jetzt auch nominiert für den Smart Hero Award. Das ist ein Preis, der für ehrenamtliches und soziales Engagement im Internet verliehen wird. Inwiefern haben Sie da für sich auch schon was erreicht?
Also, ja, für mich persönlich weiß ich nicht. Also, ich habe natürlich Erfahrungen in dem Bereich gesammelt, so, Und solche Preise oder die Nominierung ist halt auch nochmal, also für mich ist es persönlich einfach ein Zeichen, dass das, was ich da im Internet mache, dass das bei den Leuten auch ankommt. Also das kriege ich ja auch so mit durch Gespräche, die ich jetzt habe. Aber ja, da ist das halt irgendwie ein ganz, ganz schönes Zeichen. Und ansonsten ja, habe ich halt die Gelegenheit, ein bisschen den öffentlichen Fokus auf die Schäferei insgesamt zu lenken.
Ja, Sie stecken die Menschen an mit Ihrer Begeisterung für die Schafe. Haben Ihre Schafe eigentlich Namen bei einer 600-köpfigen Herde? Vermutlich nicht alle.
Nee, nicht alle, aber es gibt eine ganze Menge. Ich kann mir auch schlecht Namen merken, deswegen hat das auch seine Grenzen. Aber klar, also Erika, mit der war ich am Landtag. Wir haben Unterschriften übergeben. Und jetzt im Frühjahr gestorben ist mein Leithammel Seppi. Aber dann habe ich noch die 2082, die grüne 2.
Wie kommen solche Namen zustande?
Immer wie es gerade passt. Also irgendwie, ja, wenn ich halt denke, also die Namen, die Nummern quasi, das ist die Ohrmarkennummer, für die gab es keinen passenden Namen, jetzt heißen sie halt so. Und die anderen, ja, das hat sich dann irgendwie aus der Situation raus ergeben oder genau.
Es heißt ja landläufig dummes Schaf, das würden Sie garantiert nicht unterschreiben.
Nein, absolut nicht. Also Schafe sind vorsichtig und sie stellen das Denken ein, sobald sie nervös werden. Und daher kommt das, glaube ich, dass man sagt, Schafe sind nicht die hellsten, aber die haben irrsinnsguten Orientierungssinn, kennen jedes Fleckchen Sommerweide, wissen genau, welche Wege wir laufen und wissen genau, wo es hingeht. Und auch so im Sozialverhalten und untereinander stelle ich halt immer fest, ja, da sind auch geschickte Schafe dabei, die wissen, mich und den Hund zu überlisten und planen das vorher. Also es ist schon schön zu sehen.
Ja. Ich finde, es gibt nichts Beruhigenderes, als in der Landschaft zu stehen und auf eine Schafherde zu gucken. Aber wenn man Schäfer ist, können Sie solche Momente auch noch genießen oder ist die Sorge da im Vordergrund?
Ja, ich kann das schon genießen. Also für mich gibt es die Momente. Sie sind natürlich beim Hüten dann seltener als vielleicht bei jemandem, der eher unbeteiligt daneben steht, weil ich auch einfach aufpassen muss. Aber ich kann das schon genießen und auch sehr genießen. Deswegen liebe ich ja auch den Beruf.
Sven de Vries ist einer von 15 Wanderschäfern in Baden-Württemberg. Der Beruf stirbt aus. Als junger Wanderschäfer will er was dagegen tun, doch zu den finanziellen Sorgen kommen auch Bedrohungen wie der Wolf. Als neulich ein Wolf bei Bad Wildbad mehr als 40 Schafe riss, war der erste Gedanke von Sven de Vries:
Ich habe gleich gedacht, okay, ist halt ja Baden-Württemberg die große Masse halt erschreckend. Und ich habe auch gleich geguckt, ob ich halt dann über die sozialen Netzwerke halt irgendwie ein paar Infos kriege, aber wir wussten ja, was kommt. Und dass es dann jetzt mehr oder minder schnell ging, war jetzt nicht so vorhersehbar, aber ja, ich war ja irgendwie gedanklich zumindest vorbereitet.
Sie wussten, was kommt? Sind Sie auf den Wolf eingestellt?
Ich beschäftige mich schon lange damit. Ich habe mir natürlich schon überlegt, was ich machen kann mit meiner Herde und was ich machen muss, wenn es denn soweit ist. Und ja, dann ging alles ganz schnell. Also ich habe noch ein bisschen aufgerüstet, investiert. Einfach, ich bekomme jetzt keinen Ausgleich dafür, aber...
Was können Sie tun? Also wie rüsten Sie auf? Wie sieht das konkret aus?
Also bei mir, ich mache es jetzt halt erstmal so, dass ich wirklich gucke, dass ich zuverlässig sehr, sehr viel Strom auf dem Zaun habe. Ich mähe jetzt meine Zäune vorher aus. Das war früher eigentlich nicht notwendig, weil die Schafe sind nicht ausgebrochen. Wenn sie satt sind, haben sie da kein großes Interesse
dran. Zäune ausmähen heißt?
Das heißt, dass ich vorher mit dem Freischneider die Flächen nochmal ablaufe. Und jetzt, ja, will aber jemand...
Aber schreckt doch keinen Wolf ab, oder?
Nö, aber dadurch habe ich dann ordentlich Strom auf dem Zaun. Und wenn ich das Glück habe, einen Wolf zu haben, der die Zäune noch nicht kennt und der kommt erstmal mit den Zäunen in Berührung, kriegt er natürlich richtig eingewischt. Und von meinen Hunden kenne ich das auch. Dann ja, meidet er das hoffentlich in Zukunft erstmal.
Ja, es sollen 6 Wölfe in Baden-Württemberg in den vergangenen Jahren schon gesehen worden sein. Machen Sie sich Sorgen um Ihre Schafe auch? Kommt ja da so eine Angst auf?
Ja, natürlich mache ich mir Sorgen. Und eben vor allem um die Schafe. Und es gibt halt irrsinnig viele Probleme, die, wenn es denn soweit ist, dass ich auch einen Übergriff habe oder was weiß ich, wo ich mich nicht drauf vorbereiten kann, wo ich nicht sagen kann, wie gehe ich damit um.
Und zum Beispiel?
Es ist einfach so, dass ich, also wenn ich jetzt einen Übergriff habe, ich kenne es von anderen Betrieben, mit denen ich gesprochen hatte, die bereits einen Übergriff hatten. Ich arbeite ja mit Hunden. Die Schafe sind nachher einfach so verschreckt, teilweise über Wochen, dass es schwierig ist, mit den eigenen Hunden zu arbeiten. Ich habe aber eine Feldweide, das heißt, ich laufe jeden Tag, fast jeden Tag, eigentlich ständig zwischen Wiesen und Äckern durch. Und da brauche ich meine Hunde. Ja, wenn meine Schafe dann vor dem Hund flüchten, habe ich keine Möglichkeit mehr, die zu bewegen.
Aber die Hunde wären doch der gute Schutz dann auch vor dem Wolf, oder reicht das auch nicht aus?
Ja, es gibt diese, also dass ich habe ja Hütehunde. So, es gibt diese Herdenschutzhunde. Das kann für einige Betriebe wahrscheinlich eine Lösung sein oder ein Teil der Lösung sein. Für mich kommt es nicht in Frage im Augenblick, weil ich einfach die Nachtpferche, die ich habe, die sind zu eng. Also das braucht auch einfach ein bisschen Platz und Raum, um diese Hunde halten zu können.
Das Leben als Wanderschäfer, wie die Schafe den Schäfer gelegentlich auch austricksen. Die ganze Sendung als Audio und Video jederzeit abrufbar bei uns über swr1.de.
SWR1 Baden-Württemberg, Leute der Woche. Wir nehmen uns die Zeit.
Deutsch, aufrecht, homosexuell ist ein Motto, mit dem Conny Littmann auf Tournee gegangen ist. Er ist Theatermacher, besitzt in Hamburg das Schmidt-Theater und Schmidts Tivoli. 7 Jahre war er Präsident des FC St. Pauli. Und zum Start der Weltmeisterschaft war er am Donnerstag zu Gast in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim. Seine Empfehlung an schwule Fußballspieler?
Es gibt schwule Fußballspieler, also aktive. Und sie sollten sich nicht outen unter den jetzigen Bedingungen. Das ist meine Empfehlung seit Jahren. Aber natürlich gibt es in jedem gesellschaftlichen Bereich gibt es Schwule.
Beim FC St. Pauli eigentlich in Ihrer Amtszeit auch? Schwule Fußballer, sind da welche zu Ihnen gekommen?
Es sind keine zu mir gekommen. Und ehrlich gesagt, für das Privatleben meiner Spieler habe ich mich auch herzlich wenig interessiert.
Wer hätte ja sein können, dass welche zu Ihnen gekommen sind, wissen, dass Ihr Präsident bekennend und offen schwul ist?
Das wussten alle von Beginn an. Und am Anfang gab es ein bisschen so beim ersten Händedruck schon, drückt er jetzt fest zu, da hat er so einen schlaffen, schwulen Händedruck. Und nee, ich habe fest zugedrückt und dann war, ach so, das ist ein Kerl.
Ah, okay.
Und dann im Laufe der Zeit hatte ich wirklich ein sehr gutes Verhältnis. Die größte Ehre war, dass die Mannschaft mich zum jährlichen Ausflug nach Mallorca nach Saisonende zweimal eingeladen hat. Da durfte der Trainer nicht mit, der Co-Trainer nicht mit, alle möglichen nicht, aber den Präsidenten haben sie eingeladen sogar. Vergnüglich, manchmal zweifelhaft.
Warum würden Sie heute einem Spieler abraten, sich zu outen? Weil, wenn er in einem gegnerischen Stadion spielt, die entsprechenden Sprechchöre abbekommen würde?
Überhaupt nicht das Problem. Das Problem liegt innerhalb der Mannschaften. Da spielen Russen, da spielen Schwarzafrikaner, da spielen Kroaten, Serben. Also verschiedenste Nationalitäten, die einen völlig anderen Umgang mit Schwulsein, mit Homosexualität haben. Und mit diesen Spielern zusammen in einer Mannschaft als offen Schwuler zu spielen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das muss sich jeder vergegenwärtigen. Im Übrigen gibt es auch deutsche Spieler. Es ist nicht nur auf Schwarzafrikaner und Russen beschränkt. Es gibt auch deutsche Spieler, die erhebliche Vorteile gegenüber Schwulen haben. Es wäre innerhalb der Mannschaft ein dauerhaftes Spießrutenlaufen und das ist unter den gegebenen Umständen nicht denkbar.
Bedeutet aber, dass im Jahr 2018 Spieler, wenn sie Profifußballer, wenn sie denn schwul sind, sich verhalten müssen wie vor 50 Jahren, irgendwelche Scheinbeziehungen mit Frauen eingehen beispielsweise?
Nein, sie müssen sich nicht so verhalten, sondern sie sollten sich Rat an entsprechenden Stellen holen, damit sie außerhalb ihres Berufes, das betrifft ja viele andere auch, ein Leben führen, was ihren sexuellen Neigungen entspricht und was sie auch zufriedener macht, weil sie in einem bestimmten Umfeld offen damit umgehen können. Aber bitte nicht im Beruf und bitte nicht als Fußballer.
Aber auch das ist schwer, weil dieses offene Leben dann trotzdem im Geheimen stattfinden muss.
Ja, das ist schwer, aber das ist nicht nur für Fußballer schwer, das ist auch für andere Berufe schwer. Also man gucke ins obere Management in Deutschland, wie viele offene Schwule gibt es da? Wenige. Und die leben ihr Leben, wenn sie glücklich sind und wenn sie es glücklich hinkriegen, auch fern ihres Berufes.
Conny Littmann ist besonders für die Hamburger Kult. Er ist dort Theatermacher und Schwulenaktivist. Er war Präsident des FC St. Pauli und in SWR1 Leute bei Wolfgang Heim hat er am Donnerstag von seinem Freund Udo Lindenberg erzählt.
Wir kennen uns seit über 35 Jahren und im Moment ein wirklich fast schon freundschaftlich ganz direktes Verhältnis. Warum? Weil Udo mit mir, mit uns gemeinsam einen Traum verwirklicht hat auf der Reeperbahn direkt neben dem Schmidt-Theater, ist Panic City entstanden. Ein okay. alter Traum von Udo. Und Panic City ist Udo Lindenberg medial, multimedial, nicht nur medial, multimedial. Aha. Also mit Virtual Reality, Augmented Reality. Dort ist man beispielsweise auch in einem Studio und singt genau dieses Lied mit ihm zusammen. Ich mache mein Ding.
Und das haben Sie mit ihm zusammen auf die Beine gestellt?
Das haben wir mit ihm zusammen entwickelt, ja. Und er wirklich in jedem Detail auch gesagt, so wünsche ich mir das. Es ist 90 Minuten lang in einer Gruppe von bis zu 20 Personen ein Rundgang multimedial durch Udos Leben. Okay. Von den Anfängen bis heute. Und ich bin ein großer Verehrer von ihm. Der ein guter Freund. Nicht dieser typische Lindenberg-Fan vielleicht, aber ein guter Freund. Ich finde es ganz außerordentlich, was er in seinem Leben alles angestellt hat.
Ich wollte gerade sagen, also sehr erstaunlich, wie man bei der Intensität dieses Lebens sich so oft auch neu erfinden kann.
Unglaublich.
Ja.
Unglaublich. Und er hat ja, wenn man seine Karriere verfolgt, sind es ja auch 50 Jahre Deutschland, 50 Jahre Bunte Republik. Mhm. Das ist auch ein Geschichtsunterricht. Also wenn man da durchgehend sein Leben verfolgt, wenn man heute Menschen in Leipzig fragt, wer hat eigentlich mehr zum Mauerfall beigetragen, Helmut Kohl oder Udo Lindenberg, dann werden in seinen Konzerten alle sagen Udo Lindenberg. Okay. Und ich habe selber erlebt, dass also Bürgerinnen und Bürger da aus Leipzig kamen, ihn begrüßt haben und gesagt haben, ohne dich, Udo, wären wir nicht heute da, wo wir sind.
Okay, also Udo ist inzwischen 72 Jahre alt, plant, glaube ich, wieder eine große Tournee.
Nächstes Jahr kommt eine große Tournee, jetzt kommt MTV Unplugged im Juli.
Und zieht auch diese Geschichten konsequent durch, füllt nach wie vor Stadien, wobei ich erinnere mich, als ich glaube, es war sogar in Stuttgart, als er im Stadion gespielt hat, da wird er ja mit so einem Korb in das Stadion runtergelassen.
Ja.
Und dann hat man ihn in Nahaufnahme gesehen und da war die Anspannung schon enorm groß.
Ja, aber mit 72, letztes Jahr noch 71, also so 2 Stunden lang über die Bühne zu toben, das ist ganz außerordentlich. Und das ist ja nicht sein einziges Talent. Er ist ein begnadeter Maler. Seine Bilder, die er malt, sind sehr begehrt. Und er ist auch einer, der sich eben einlässt. Der Klartext redet, da wo er es für angebracht hält. All das kann man in der Panic City erleben.
Eins gehört. SWR 1.